Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Radiosendung. Wir sind die Klasse 12b und c des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums Amangel. In unserer heutigen Sendung nehmen wir das Fernsehen mal kritisch unter die Lupe. Zuerst vergleichen wir vier verschiedene Nachrichtensendungen und untersuchen diese wissenschaftlich. Wir erzählen noch etwas zur CIMT-Studie sowie die Studie über Medienkonsum, ein Interview mit einer Medienpädagogin, Castingshows aus pädagogischer Sicht und Pro und Kontras.
Wir haben uns mit der CIMT-Studie beschäftigt. CIMT bezieht sich dabei nicht auf den Nachbarn nebenan, sondern auf eine Studie, die die Seriosität von Informationsquellen untersucht. Steffi, hast du Fantasie?
Ja, klar.
Stell dir einfach mal vor, die Tageszeitung berichtet, dass Cola krebserregend sei. Das Internet sagt aber, dass du dich dann besser konzentrieren kannst. Und das Fernsehen, dass es gut für die Haut sei. Wem würdest du eher glauben?
Der Tageszeitung.
Dann geht es dir wie den 40% der befragten 12- bis 19-Jährigen. Sie glauben auch der Berichterstattung der Tageszeitungen.
Gut ein Viertel entscheidet sich für das Fernsehen, also genau 26%. 17% der Radiomeldung und nur 14% der Internetberichterstattung. Und das, obwohl die Tageszeitung von deutlich weniger Jugendlichen regelmäßig genutzt wird. Diejenigen, die dem Internet vertrauen, nannten Spiegel Online und Google. An zweiter Stelle steht Wikipedia. Danach folgen Facebook und diverse E-Mail-Provider. Danach YouTube und Online-Artikel von den Zeitungen wie der FAZ und der Zeit. Die Ergebnisse zeigen, dass Jugendliche trotz extremer Digitalisierung des Alltags in dieser Frage sehr konservativ urteilen. Wir haben unterschiedliche Nachrichtensendungen unter die Lupe genommen. Die Tagesschau, die Sat.1 News, RTL-Nachrichten und ZDF heute.
Tagesschau. Tarifkonflikt bei der Bahn beendet. Krise in Griechenland.
Sat.1 News. Griechenland-Drama geht weiter. Brasilien will den Regenwald neu aufforsten. Jennifer Garner und Ben Affleck trennen sich.
RTL-Nachrichten. Megahitze mit bis zu 41 Grad. Faktisch ist Griechenland pleite. Massenschlägerei im Asylheim.
CDF heute. Tarifkonflikt zwischen Bahn und GDL beendet. USA und Kuba wollen Botschaften wiedereröffnen.
Wir haben die Ergebnisse auf die Agenda-Setting-Theorie bezogen. Es geht um die Medien und wie sie Einfluss auf die öffentliche Meinung nehmen. Die Theorie des Agenda-Settings beschreibt, wie bestimmte Themen von den Massenmedien favorisiert werden und andere Themen gar nicht erst in den Medien auftauchen. So werdet ihr direkt beeinflusst. Ihr denkt über Themen, die in den Medien auftauchen, eher nach, als über Themen, die gar nicht erst erwähnt werden. Die Aussagen der Massenmedien beeinflussen euch also auf lange Hinsicht und gestalten euer Weltbild mit.
Alle Nachrichtensendungen berichteten über Griechenland. ARD und ZDF zeigten noch etwas zum Streik bei der Bahn. Sat.1 hingegen berichtete über eine Promi-Trennung und RTL über die Megahitze. Es passieren den ganzen Tag über viele verschiedene Dinge. Wie ihr seht, beeinflussen die Medien also, was bei euch hängen bleibt und was nicht so.
Hallo, wir sind Yannick, Moritz, Lukas und Sarah von der Angel-Akademie Freiburg und für die nächste Viertelstunde sind wir eure Radiomoderatoren. Wir haben uns für euch mit dem Thema GEZ-Gebühren auseinandergesetzt und werden euch einen kurzen Überblick über die aktuelle Situation geben und euch im Anschluss eine von uns in Freiburg durchgeführte Umfrage präsentieren.
Eine unserer Fragen war, was die Lieblingssender der Freiburger sind. Lasst uns da doch einmal kurz reinhören.
ProSieben.
Arte.
Ich würde sagen ARD.
ZDF.
NDR Kultur.
RTL 4.
ARD und ZDF Neo.
Die Öffentlich-Rechtlichen.
ARD und ZDF.
RTL.
Arte.
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 Im Moment RTL.
Erstaunlicherweise werden in Freiburg, trotz der vielen jungen Leute, die öffentlich-rechtlichen Sender bevorzugt. Sender wie ProSieben und Sat.1 werden eher selten genannt.
Wir fragten die Freiburger, ob sie GEZ-Gebühren zahlen würden. Teilweise hörten wir recht interessante Antworten. Doch hört selbst.
Ja, klar.
Ja. Leider ja.
Ja.
Leider.
Zahle ich.
Ja.
Leider ja. Zwangsmitgliedschaft kann man ja wohl nicht mehr umgehen.
Ja.
Hab zwar da diese Einsprüche unterstützt, aber unsere Gerichte handeln ja für die Politik heute und deshalb auch kein Ergebnis.
Ja, klar. Ja.
Wenn du jetzt 18 Euro hättest und die einfach ausgeben könntest, wofür würdest du die verwenden?
Mit 18 Euro? Vermutlich würde es auf das nächste Game of Thrones Buch hinauslaufen.
Ich glaube, ich würde mir jede Menge ungesundes Zeug zum Futtern kaufen. 18 Euro, das entspricht circa den Gebühren, die monatlich für jeden Haushalt anfallen. Ganz schön viel, finde ich. Dabei hat noch nicht mal jeder einen Fernseher. Geschweige denn, dass die Öffentlich-Rechtlichen von allen geschaut werden.
Ja, wieso zahlen wir die Gebühren dann überhaupt?
Vor allem für den Staat, quasi als Steuer. Nur kann man etwas, das man nicht benutzt, auch nicht zwangsversteuern. Deshalb wird es nun Rundfunkgebühr genannt und auch als Gebühr eingefordert. Der Staat verdient damit ganz schön viel Geld. Rund 7 Milliarden Euro werden pro Jahr über die Zwangsabgaben eingenommen. Allerdings liegen die Ausgaben für die Öffentlich-Rechtlichen auch bei fast 7 Milliarden Euro.
Na, dann ist das ja wieder nachvollziehbar.
Naja, man könnte die Kosten auch gedeckt bekommen, wenn nur diejenigen Gebühren zahlen, welche den Dienst auch nutzen. Oder indem man, ganz modern, nur für die Zeiten zahlt, in denen man auch tatsächlich schaut. Die Gebühren wären dann wahrscheinlich aber deutlich höher.
Und wann wird da etwas dran geändert?
Tja, das ist das Problem. So wie die Gebühren momentan eingefordert werden, muss jeder einzelne Haushalt nicht so viel zahlen. Es kommt allerdings trotzdem sehr viel Geld zusammen. Deshalb wird wahrscheinlich erstmal alles beim Alten bleiben, auch wenn das System nicht mehr den heutigen Standards entspricht.
Demnach gibt es also viele Gründe, die Gebühren umzuverlagern. Doch ausnahmsweise steht das Geld mal wieder dazwischen.
Nun haben wir noch eine letzte Umfrage für euch. In ihr fragten wir die Freiburger nach ihren Lieblingssendungen. Doch hört selbst.
Tagesschau.
How I Met Your Mother, Friends, Sherlock, Pretty Little Liars.
Tatort.
Die Küchenschlacht mittags.
GZSZ.
Kultursendungen.
Die Nachrichten.
Gute Filme halt. Oder gute Dokumentationen schaue ich gern.
Ganz ehrlich, habe ich gar keine.
Weltspiegel.
Alles was zählt, und gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Navy CIS.
Zirkus Halligalli.
Grey's Anatomy. How I Met Your Mother.
Family Guy.
Simpsons.
Ich würde mal sagen Game of Thrones.
Ja, definitiv Game of Thrones, hallo.
Ich hab keine.
Hallo liebe Zuhörer, wir haben uns in den letzten Wochen mit dem Thema des Medienkonsums und dem sogenannten ASI-TV beschäftigt. Hierzu haben wir für Sie ein exklusives Interview mit der Medienpädagogin Melanie Pfeiffer vom Jugendhilfswerk in Freiburg. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich bin Melanie Pfeiffer, ich arbeite beim Wissenschaftlichen Institut des Jugendhilfswerks, in dem ihr hier auch heute seid, und arbeite im Fachbereich Medienpädagogik. Also ich mache medienpädagogische Projekte mit Kindern und Jugendlichen. Elternabende mache ich ab und zu, Workshops an Schulen, genau, und an Tagungen, beispielsweise Infoveranstaltungen, Fachvorträge etc.
Okay, wie läuft das denn so ab? Wie bringen Sie den Kindern denn Medienkompetenz bei?
Also das ist so, dass wir, es gibt so verschiedene Ansätze in der Medienpädagogik, und wir arbeiten nach dem aktiven, handlungsorientierten Ansatz. Das heißt, um es einfach zu sagen, durch das aktive Produzieren von Medien lernen die Kinder und Jugendlichen, wie Medien funktionieren, also einmal die technische Komponente und wie Medien denn wirken, was man denn alles machen kann, zum Beispiel mit Bildbearbeitung, dass nicht alles immer so für bare Münze genommen werden kann, wie es auch in den Zeitschriften beispielsweise ist.
Und Sehen Sie da eine allgemeine Gefahr, die von Medien ausgeht, oder auch eine Entwicklung, eine positive oder eine negative, was die Mediennutzung angeht?
Es gibt natürlich immer zwei Seiten der Medaille, sage ich jetzt mal. Es gibt natürlich auf der einen Seite die Gefahren, die natürlich nicht zu leugnen sind, dass eben, wenn ihr an eure Daten denkt, wo die gefischt werden, sage ich jetzt mal, wo diese abgefangen werden, oder Problematiken, die entstehen können, wie Cybermobbing beispielsweise, die sich natürlich durch die Medien auftun und auch eine ganz andere Dynamik dann erreichen. Aber die andere Seite der Medaille ist natürlich, dass es immer auch Chancen gibt. Also es gibt zahlreiche Chancen. Wenn ihr dran denkt, wenn ihr irgendwie Freunde in Australien habt, könnt ihr euch problemlos mit denen auch unterhalten übers Netz. Und das war früher einfach gar nicht möglich. Also, oder man kann sich aktiv beteiligen, wenn ihr jetzt dran denkt, das war glaube ich 2013, gab es diese Ausschreitung auf dem Taksimplatz in der Türkei. Und da habe ich das über Twitter mitverfolgt. Also da kam das direkt von den Demonstranten, die auf diesem Platz waren. Die haben dann live getwittert, was denn da so eigentlich passiert. Und dieses Live-Dabei-Sein auch, das ist eine ganz große Chance.
Der Medienkonsum hat ja deutlich zugenommen. Mhm. Also würden Sie theoretisch sagen, dass es positive Entwicklung ist?
Nicht nur. Also es gibt da immer wieder so Problematiken, die dann aufkommen, wo eben auch Sucht eine Rolle spielt. Also es hat erst angefangen mit Computerspielsucht. Es gibt natürlich so Fälle, also wir haben ja hier im Haus auch eine psychologische Beratung, dass wirklich Leute auch kommen und sagen, sie spielen zu viel und merken das auch und vernachlässigen andere Dinge wie die Schule oder soziale Kontakte durch die hohe Nutzung eben. Oder es gibt auch Fälle, dass Jugendliche berichten, dass sie nicht mehr abschalten können, weil sie ständig auch am Handy sind. Dass man das Handy eben ständig in der Hosentasche hat oder das Smartphone eben, birgt natürlich auch Gefahren. Es gibt ja auch diese Projekte, Digital Detox, ist das ein Workshop für Manager beispielsweise, die dann bewusst in eine Zone fahren, wo sie eben mal komplett auf Medien verzichten. Und die berichten dann, dass sie danach nach so einer Enthaltsamkeit produktiver irgendwie arbeiten können. Und das kann eigentlich jeder mal selbst ausprobieren. Also kann man auch so Reflexionsfragen stellen, also wie viel war wirklich wichtig heute, was ich am Handy gelesen habe, wie oft mache ich es eigentlich mal an, dass man das so auf den Schirm rückt, sage ich jetzt mal, dass man sich das so ins Bewusstsein rückt. Das ist eigentlich mal ganz interessant. Also
welche Gründe gibt es denn Ihrer Meinung nach für übermäßigen Medienkonsum?
Es gibt immer mal wieder Studien, die sich damit beschäftigt haben, also gerade auch im Hinblick mit Computerspielen beispielsweise, was ich vorhin schon genannt hatte. Und da ist es ja so, dass viele immer dem Medium die Schuld irgendwie zuschreiben und sagen, dass auch das bei Eltern so, auch das Computerspiel hat das gemacht, dass mein Sohn eben oder meine Tochter viel spielt. Aber grundsätzlich kann man eigentlich sagen, dass das Spielen lediglich ein Symptom ist von einem dahinterliegenden Problem. Also es ist häufig so, dass wenn Jugendliche eben viel spielen, es vielleicht irgendwie Problematiken gibt im schulischen Umfeld, im familiären Kontext. Beispielsweise dadurch, also wenn sie irgendwie Stress haben, Konflikte haben oder Bestätigung fehlt im sozialen Kontext, dass man die sich im Spiel holen kann. Und die Spiele sind natürlich wahnsinnig toll, wahnsinnig komplex. GTA, das hört ja niemals auf. Also es ist wahnsinnig, was das alles bietet. Und auch in Online-Spielen, das ist ja, also man spricht dann von einer Persistenz, also dass die Welt ja immer weitergeht. Also da spielt jemand in Australien beispielsweise, während ihr schlaft. Also die Welt hört quasi niemals auf. Und durch diesen sozialen Aspekt hat man eben ein bestimmtes Level. Und je höher dieses Level ist, desto höher ist natürlich auch die Anerkennung. Und wenn man jetzt dann natürlich sich vorstellt, man ist vielleicht im realen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, oder im analogen Leben vielleicht, bekommt nicht so viel Anerkennung, ist aber im Spiel besonders erfolgreich und da dann ein Held, dann kann man doch irgendwie leicht nachvollziehen, warum dann die virtuelle Welt attraktiver erscheint.
Nach einer kurzen Musikunterbrechung geht es dann weiter mit dem Interview. So, und jetzt geht's weiter mit dem Interview.
Das ist jetzt nur auf Spiele bezogen, gibt es auch eine Fernsehsucht?
Also kann ich mir gut vorstellen. Also ich meine, man kennt diese Serien beispielsweise, auf Netflix beispielsweise. Und die machen es einem aber auch gar nicht so einfach, wenn da immer dann sofort die nächste Folge wiederkommt. Inwieweit dann man von Sucht sprechen kann, Weiß ich nicht genau, aber es ist auf jeden Fall eine exzessive Nutzung, sage ich jetzt mal. Und die kann, wenn man jetzt sich so irgendwie reingefressen hat in eine Serie und so mitfiebert irgendwie, dann machen das einem die Dienste da irgendwie auch nicht einfach, indem sie das ja so triggern, sage ich mal.
Würden Sie im Großen und Ganzen sagen, dass ASI-TV die Leute verdummt?
Also ich glaube, was auf jeden Fall passiert dabei, also ich habe mich das auch schon oft gefragt, welcher Mensch guckt das eigentlich und was dabei passiert aber, wenn man sich, wie es bezeichnet, ASI-TV jetzt anschaut oder solche üblichen Serien, die ihr auch kennt, ist, dass man denkt, naja, sind die eigentlich dumm? Was machen die da eigentlich? Also, nee, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber ich schaue nicht so viel Fernsehen, wenn, dann schaue ich eher Serien oder ausgewählte Dinge. Und das ist, glaube ich, auch ein Trend, was sich jetzt so weiterentwickelt, dass man eben gezieltes Programm auswählt.
Inwieweit ist eine Prävention von übermäßigem Medienkonsum jetzt gerade bei Spielen oder sowas möglich überhaupt?
Also ich fange erstmal mit der Intervention an, also was man dagegen tun kann, wenn es so weit gekommen ist. Also was auf jeden Fall ist, dass das Spielen sich eben auf diese Ebene beschränkt, dass man eben beispielsweise einen Status erhält, soziale Anerkennung und das eben im analogen Kontext nicht mehr so stattfindet. Und was wir auch immer versuchen hier, ist, dass man die Mediennutzung erweitert, also dass man lernt, Medien vielleicht nicht nur zum Spielen benutzt werden können, sondern dass man auch beispielsweise durch Let's Plays oder so, dass man das Spiel filmen kann, erklären kann anderen Personen, wie das funktioniert, warum das Spiel eigentlich für ihn spielenswert ist oder beispielsweise eine Fotoreportage, sage ich jetzt mal, machen. Also dass man eben die Medien so nutzt und sein Handlungsspektrum kreativ erweitert, sage ich jetzt mal. Und wenn es um die Prävention geht, dann sind, glaube ich, so Dinge wie so eine App mal ganz hilfreich, dass man so mal das hinterfragt, wie nutze ich das eigentlich so, wie oft nutze ich das so. Und wenn man das immer wieder auf den Schirm rückt, ist schon viel erreicht, glaube ich.
Ja, vielleicht geben Sie uns noch mal einen Einblick über Ihren Arbeitsalltag. Wenden die Jugendlichen sich an Sie? Und wenn ja, wie läuft das dann genau ab?
Meint ihr jetzt im Hinblick, wenn die jetzt ein Problem haben mit zu viel Spielen beispielsweise?
Ohne Probleme kommen die ja nicht her.
Kommen die auch, weil wir so medienpädagogische Angebote auch haben, also beispielsweise Ferienpass, das ist eher für die Jüngeren. Genau, oder wir erstellen dieses Jahr auch ein Actionbound, also so eine Schnitzeljagd. Und da melden sich die Jugendlichen selbst an. Oder durch Angebote, die wir haben, also wir haben auch eine Fußballredaktionsgruppe. Da möchten wir Jugendliche ansprechen, die mindestens 15 Jahre alt sind und Fußball interessiert. Und wir beschäftigen uns mit Themen rund um den Fußball und bereiten das eben auf. Da haben wir zum Beispiel letztens einen Artikel in der Bayerischen Zeitung veröffentlicht zum Thema Fankultur. Was macht das Fandasein beim SC aus? Also wenn ihr da Lust dazu habt, dann seid ihr da natürlich herzlich eingeladen. Und alle Radiohörer, die das hören. Genau. Und dann ist es aber so, dass wir eine psychologische Beratung auch haben beim Jugendhilfswerk, also sprich, wo es konkret darum geht, um den exzessiven Mediengebrauch, Mediennutzung, die halt schon suchtartig wird, in Anführungsstrichen. Und da ist es so, dass in erster Linie die Eltern anrufen und dann Kontakt mit uns aufnehmen und sagen, dass da was nicht richtig läuft oder von Konflikten eben berichten. Es wurde auch schon berichtet, beispielsweise, dass immer mal der Stecker gezogen wurde und dann ist es halt richtig eskaliert. Könnt ihr euch aber auch leicht vorstellen, wenn ihr da irgendwie was gerade am Spielen seid, ihr habt ein hohes Level erreicht und dann wird der Stecker gezogen und ihr seid dann weg. Also wofür ihr eben lang gespielt habt auch, dann ist es auch ärgerlich. Aber sowas kommt eben vor. Aber da sind es in erster Linie eigentlich die Eltern, die Kontakt aufnehmen und nicht die Jugendlichen.
Ja, dann danke ich Ihnen, Frau Pfeiffer, für Ihre Zeit und für das nette Interview. Auf ein neues.
Ja, vielen Dank. Spannende Fragen habt ihr da gehabt und ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer Sendung.
Dankeschön.
PH 88,4
auf Echo FM.
Castingshows. Manche hassen sie, manche lieben sie. Wir haben uns mal über das Thema schlau gemacht und einiges Interessantes herausgefunden. Zum einen haben wir uns für euch in den Straßen umgehört, was die Leute allen Alters für Castingshows sehen und warum. Außerdem haben wir einige Pro- und Kontra-Argumente zu Castingshows herausgesucht und uns damit beschäftigt, wie sie sich auf das Verhalten von Jugendlichen auswirken. Natürlich dürft ihr euch auch auf tolle Musik freuen, bei der man einfach mitwippen muss. Also bleibt dran und freut euch auf abwechslungsreiche 15 Minuten mit uns. Nun stellt sich aber erstmal die Frage, was Castingshows überhaupt sind. Eine Casting- oder Talentshow ist eine Veranstaltung oder Fernsehsendung, die sich mit dem Casting potenzieller Sänger, Tänzer, Models oder Ähnlichem befasst.
Da unser Profilfach Pädagogik und Psychologie ist, haben wir uns auch für die wissenschaftliche Sichtweise von Castingshows interessiert. Dies wird euch unsere Miriam jetzt erklären.
Aus pädagogischer Sicht werden Castingshows als erzieherische Sozialisationsinstanz genutzt. Castingshows gehören zum TV-Format performatives Reality-TV. Gemeint ist, dass in der Sendung bewusst Einfluss auf das Leben der Menschen genommen wird. Dramaturgie der Ereignisse sowie Grenzüberschreitungen für Aufmerksamkeit und hohe Einschaltquoten werden bewusst herbeigeführt. Rund 59% der 12- bis 13-Jährigen schauen Castingshows. Bei 16- und 17-Jährigen sind es 33% und bei den 21- bis 24-jährigen Frauen sind es nur noch 24%. Durch das Ansehen von Castingshows kommt es im Anschluss der Show zu Diskussionen in gleichaltrigen Gruppen, wodurch die Gruppenzugehörigkeit gestärkt wird. Das Sendeformat erzeugt Mitgefühl, was zur moralischen Auseinandersetzung und zur Identitätsentwicklung beiträgt. Es werden im eigenen sozialen Umfeld eine gemeinsame Basis moralischer Handlungen ausgewertet, zum Beispiel was ist peinlich, mutig und was geht gar nicht. So werden gemeinsame Normen und Werte diskutiert. Es bereitet den Jugendlichen Freude, Beleidigungen oder diskriminierende Äußerungen von Jurymitgliedern zu hören, wenn sie diese als Autorität akzeptieren und sich deren Meinung anschließen. Jugendliche sind sich bewusst, dass Demütigungen unmoralisch sind, jedoch begründen die Wissenschaftler Lüneburg und Töpper dies als Sehnsucht von Grenzverstößen und Provokationen für die Werte und Normen der Erwachsenen. Die Jugendlichen rechtfertigen sich damit, dass es alles nur inszeniert sei. Genau das Wissen hält sie davon ab, die Verhaltensweisen selbst zu übernehmen.
Klar ist nicht alles so rosig bei Castingshows. In DSDS zum Beispiel wird bestimmt, welches Image jeder Kandidat haben soll. Ein gutes Beispiel dafür ist Benny Herd, welcher den Rüpel spielen sollte. Ihr werdet vielleicht ins Lächerliche gezogen, wenn die Jury eure Leistung miserabel findet, wie eine 43-jährige Frau bei My Name Is. Und da die Hauptzielgruppe im Fernsehen Kinder und Jugendliche sind, könnt ihr auch nicht auf ein leistungsgerechtes Voting hoffen, sondern werdet nach den Sympathien und dem Aussehen bewertet. Und falls ihr wirklich gewinnen solltet, hält der Ruhm nicht lange an, wie man bei den ganzen DSDS-Gewinnern sieht. Viele ehemalige Teilnehmer haben ein traumatisches Erlebnis bei den Castingshows erlebt, wie zum Beispiel Annemarie Eilfeld bei DSDS. Was man immer mal wieder sieht, sind junge und gute Talente, die auch gewürdigt werden, wie zum Beispiel bei Freddy Seinscholl, welcher mit sich selbst ein Duett bei Das Supertalent sang und gewann. Falls ihr es da ins Finale schafft, lernt ihr auch mit dem Druck umzugehen. Bei manchen Teilnehmern hat die Teilnahme aber auch ihr Selbstbewusstsein gestärkt.
Wir haben uns gefragt, welche Castingshows ihr im Fernsehen verfolgt und warum und haben in der Stadt Freiburg nach Antworten gesucht und das habt ihr geantwortet.
Nein, ich verfolge keine Castingshows, weil ich nicht denke, dass die dem Realismus so entsprechen.
Ja, nee, eigentlich nicht wirklich, weil mich die nicht wirklich interessieren. Weil bei Castingshows sind noch nicht so Leute dabei, die gut sind, meistens. Und deshalb interessiert mich das nicht wirklich.
Ich verfolge auch keine Castingshows, aber manchmal gucke ich so The Voice of Germany oder so. Aber ich verfolge das nicht richtig oft, weil das... Ja, da ist ein anderer Standard vielleicht als bei so DSDS oder sowas.
Zum Beispiel... Wer wird Millionär?
Nee, eher nicht. Es gibt Sachen, die mich mehr interessieren. Ich lese eigentlich gerne und ich schaue eigentlich auch lieber so Filme oder sowas, als dass ich im Fernseher irgendwas schaue. Es gibt bestimmt Leute, die es irgendwie interessiert, aber irgendwie denke ich gerade an Germany's Next Topmodel.
Ich sehe keine Castingshows. ja, das interessiert mich einfach nicht. Also, ja, das bringt nichts. Also, das für mich, also ich bin Feminist. Und ich finde das total scheiße. Also warum gibt es keine solche Sache für Männer? Warum nur Frauen sollen sehr schön sein und weiß ich nicht, sehr schlank und in welche oder in solche Normen, die, die bei dieser modernen Gesellschaft entwickelt, und das finde ich Diskriminierung, und das lässt Frauen also, auf Französisch, man kann sagen, sans sens, ohne Sinn.
Ja, keine Ahnung, ich glaube jetzt nicht, dass es den Menschen irgendwie erweitert oder so, also ja, es gibt Sinnvolleres, aber...
Ab und an DSDS, Unterhaltungsfaktor, nee, ist Volksverblödung.
Ja, manchmal DSDS, also weil es witzig ist, also nur der Anfang halt.
Ah, langweilig. Keine Ahnung. Es macht die Menschen tot, solche Serien oder keine Ahnung.
Für mich ist total sinnlos.
Ich glaube, Leute, die denen das Spaß macht zu gucken, die gucken das. Aber ich gucke das eigentlich nicht, weil ich habe kein Interesse dran.
Ganz selten schaue ich Castingshows. Wenn dann DSDS oder Supertalent. Wenn ich Lust drauf habe oder wenn mir langweilig ist.
So, dies waren nun einige Infos, Hinweise und vielleicht auch Antworten zu dem Thema Kritik am Fernsehen. Für uns alle gilt jedoch Vorsicht und eigenes Überlegen, sowie eine gewisse Skepsis verlockender Angebote dem Fernsehen gegenüber. Darling, darling.
Wir, die Pädagogikklasse der Angell-Akademie Freiburg, wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören.